Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Mein Kollege Thomas Weber hat ein Nachschlagewerk für die Analyse von Unternehmen geschrieben. Der Titel: Ein Kompass für die Welt der Finanzkennzahlen vom 27. Februar 2025. Darin stellt er wichtige Kennzahlen anhand von Beispielen vor. Er erklärt aber auch genau so gut die Grenzen, die die Kennzahlenanalyse bietet. Ich freue mich darauf, heute mit Thomas Weber dieses Thema von mehreren Seiten beleuchten zu können. Mein Name ist Jörg Homey, ich bin Covered Bond Analyst. Hallo Thomas.
Hallo Jörg.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, nicht zum ersten Mal zum Glück. Du und ich, wir sind Analysten und Analysten sind dafür bekannt, dass sie Kennzahlen besonders gerne haben. Du beschäftigst dich mit Unternehmensanleihen beziehungsweise auch natürlich mit den Bilanzen von Unternehmen und leitest daraus Rückschlüsse auf die Bonität der Emittenten beziehungsweise die Attraktivität der Anleihen ab. Gib doch mal einen kurzen Überblick, wie du da vorgehst.
Ja, gerne. Jeder hat da natürlich eine etwas andere Herangehensweise. Von daher beschreibe ich einfach mal, wie ich es mache, wenn ich mir ein Unternehmen zum ersten Mal angucke. Also als erstes schaue ich auf das Geschäftsmodell. Also womit verdient das Unternehmen eigentlich sein Geld? Welche Produkte oder Dienstleistungen bietet es an? Was ist die Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre? Und darauf aufbauend kann man sich dann auch mal die Wertschöpfungskette ansehen. Also welche Rohstoffe oder Vorprodukte bezieht das Unternehmen und von wem? Welchen Teil der Wertschöpfung erbringt das Unternehmen selbst? Und dann im nächsten Schritt natürlich, wer sind denn die Kunden des Unternehmens? Und dann ist man eigentlich auch schon beim Blick auf die Branche, wo es durchaus hilfreich sein kann, auf das Wissen aus dem BWL-Studium vielleicht mal wieder zurückzugreifen. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch, das Fünf-Kräfte-Modell von Porter.
Okay, das hätte ich jetzt nicht mehr ganz so, aber okay.
Dann frischen wir das Wissen gerade mal auf.
Ja, gerne.
Geht es nämlich um die Struktur einer Branche. Also, wer sind die Wettbewerber? Wie hoch sind die Markteintrittshürden? Wie gut ist die Verhandlungsmacht des Unternehmens gegenüber den Lieferanten? Wie gut ist die Verhandlungsmacht gegenüber den Kunden? Und gibt es die Möglichkeit, das Produkt oder die Dienstleistung durch ein anderes zu ersetzen? Und so kann man ganz gut ein Gefühl dafür bekommen, wie die Marktstellung ist und auch wie die Preissetzungsmacht des Unternehmens aussieht. Und wenn man das Unternehmen dann in diesem Kontext mal eingeordnet hat, dann mache ich mich ehrlich gesagt erst an die detaillierte Betrachtung der Geschäftszahlen, also vor allem Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung, also Umsatzentwicklung, da kann man zum Beispiel schon mal Aufschluss darüber bekommen, wie groß ist das Unternehmen, wie ist die Dynamik in den letzten Jahren gewesen. Dann schaut man sich natürlich das Ergebnis an, da sieht man die Profitabilität und den Erfolg. Und in der Bilanz kann man sich dann über die Kapitalintensität informieren und über die Finanzierungsstruktur. Und dabei arbeitet man eigentlich immer mit Vergleichen, weil absolute Werte immer schwer einzusortieren sind. Also entweder im Vergleich zum Vorjahr, zum Vorjahresquartal, sprich eine Beurteilung im Zeitverlauf. Also steigen die Umsätze, steigen die Gewinne, verbessern sich oder verschlechtern sich die Margen. Und wenn es eine Veränderung gibt, natürlich immer die Frage, woran liegt es denn? Und dann stellt man in der Regel auch immer einen Vergleich zu den Wettbewerbern an. Also wächst das zu analysierende Unternehmen schneller als der Gesamtmarkt oder langsamer? Ist es profitabler als andere oder weniger profitabel? Und dann ist natürlich auch immer der Blick nach vorne wichtig. Also wie wird sich das Bild wohl in Zukunft ändern? Und dafür muss man natürlich auf die Treiber der Geschäftsentwicklung schauen. Also das kann das allgemeine Umfeld für Wirtschaftswachstum sein, das können aber auch technologische Entwicklungen sein oder gesellschaftliche Entwicklungen, eine Veränderung des Konsumentenverhaltens. Da muss man sich also in der Breite damit beschäftigen und sich ein Urteil bilden, wie es wohl weitergehen wird. Und am Ende nimmt man dann eben die ganzen harten und weichen Faktoren einmal zusammen, Geschäftszahlen, Strategie, Branchenentwicklung, und dann bildet man sich ein Urteil über die Lage und über die Erwartungen. Und so kann man dann auch eine Einschätzung über die Bonität ableiten. Mhm. Ob die Anleihen von so einem Unternehmen da am Ende interessant sind, das ist eine ganz andere Frage. Denn dazu braucht man nicht nur eine Meinung zum Unternehmen selbst, sondern natürlich auch zur Bewertung der Instrumente am Kapitalmarkt. Und es kann nämlich durchaus sein, dass ein Bond von einer Firma mit einer schwachen Bonität am Ende interessanter ist als eine Anleihe von einer Firma mit einer hohen Bonität und einem guten Rating, solange eben der Risikoaufschlag, den man bekommt, dafür hoch genug ist.
Also die Abwägung letztlich zwischen dem erzielbaren Überrendite gegenüber Bund oder gegenüber Swap zum Beispiel, wenn das bei einem riskanteren Unternehmen vielleicht attraktiver aussieht als bei einem soliden Unternehmen, wo die Risikoprämie jetzt nicht mehr ganz so üppig ist, sagen wir es mal so. Ja.
Genau, immer das Verhältnis von Chance und Risiko, das ist in dem Fall natürlich auch so. Mhm.
Du hattest dankenswerterweise Porter erwähnt und seine 5 Punkte, die hätte ich jetzt nicht mehr so auf der Pfanne gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte mir vorstellen, da waren ja auch viele qualitative Faktoren dabei, aus meiner Interpretation heraus. Die lassen sich aber nicht so gut in Zahlen gießen eigentlich. Du hattest ja vorhin auch schon viel über Kennzahlen gesprochen. Was passiert denn dann eigentlich?
Ja, du hast recht. Das ist, wie wir gesehen haben, ein weites Feld. Und vielleicht greife ich einfach mal 1-2 Punkte raus, um das zu veranschaulichen. Also ich sage mal so, dass der Punkt Unternehmensstrategie, das lässt sich nicht mit Kennzahlen allein abbilden. Also da geht es ja oftmals darum, wie entwickeln sich Produkte oder Dienstleistungen weiter? Möchte das Unternehmen neue Märkte oder neue Kundengruppen erschließen? Klar definiert man dann meistens irgendwelche Kennzahlen, irgendwelche KPIs und sagt, ich messe das jetzt anhand von Marktanteilen oder Margen oder Kosten im Verhältnis zum Umsatz. Aber um das ganzheitlich zu verstehen, muss man sich eben schon detailliert mit der Strategie auseinandersetzen und das geht nicht nur auf Basis von Zahlen. Ähnlich ist das vielleicht auch mit der Finanzpolitik von dem Unternehmen. Das kann man auch nicht auf Kennzahlen allein reduzieren. Wichtig sind natürlich so Eckgrößen, Eigenkapitalquote oder Leverage-Ziel, das sich das Unternehmen setzt. Aber ist zum Beispiel auch wichtig, dass man mal berücksichtigt, spielen Akquisitionen in der Finanzierungspolitik oder in der Unternehmenspolitik überhaupt eine Rolle? Ist das vielleicht möglich, dass Wachstum durch Übernahmen umgesetzt wird und nicht nur durch organisches Wachstum? Und das ist eben wichtig, weil so eine große Übernahme kann das Finanzprofil von einem Unternehmen von einem Tag auf den anderen radikal verändern. Da steigt dann die Verschuldung rapide an und ändert dann auch das Urteil über die Bonität. Von daher sind das auch Faktoren, die mit berücksichtigt werden müssen.
Du hast ja eingangs schon ein bisschen was zu Finanzkennzahlen gesagt, da würde ich jetzt auch gerne nochmal drauf schauen. Bei den Aktienanalysten, die schauen, glaube ich, gerne auf sowas wie Eigenkapitalrendite, weil was ja auch Sinn macht, um halt die Attraktivität eines Aktieninvestments, was ja Eigenkapital ist, beurteilen zu können. Wie sieht das denn bei dir aus, wenn du auf Bonität guckst als Fixed-Income-Analyst? Guckst du auch auf Eigenkapitalrentabilität oder sind da noch andere Kennzahlen für dich entscheidend?
EK-Rentabilität sicherlich ein Faktor von vielen. Aber vorweg muss man, glaube ich, sagen, also je nach Unternehmen und je nach Branche können sich die Kennzahlen, die relevant sind, durchaus unterscheiden. Es gibt da jetzt keinen universellen Ansatz, den man einfach immer auf alle überstülpen kann. Also bei einem Handelsunternehmen sind andere Dinge wichtig wie bei einem Industrieunternehmen oder bei einem Dienstleister. Aber insgesamt gibt es natürlich schon ein paar Kennzahlen, die eigentlich immer von Bedeutung sind. Also zum einen, du hast es eben schon gesagt, Kennzahlen, die Aufschluss über die Profitabilität geben, sind wichtig. Also schaut man sich EBITDA-Marge an zum Beispiel, also das operative Ergebnis vor Abschreibung und Amortisation im Verhältnis zum Umsatz. Die operative Marge oder die Eigenkapitalrendite, die du eben schon erwähnt hattest. Unternehmerischer Erfolg ist natürlich immer wichtig, auch auf der Fixed-Income-Seite. Der Nachteil von diesen Zahlen ist allerdings, dass sie sich eben auf Erfolgsgrößen aus der Gewinn- und Verlustrechnung beziehen. Und die können eben per Definition auch von den erzielten Cashflows abweichen. Und am Ende des Tages kann man halt nur mit echten Euros in der Tasche seine Schulden bedienen. Und deshalb schauen wir auf der Fixed-Income-Seite auch immer sehr genau auf die Kapitalflussrechnung. Also wir schauen uns zum Beispiel an die Funds from Operations. Also das ist der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit, also ohne Investition, ohne Finanzierungscashflow. Und bei den Funds from Operations sind zusätzlich auch die Veränderungen aus der Mittelbindung im Betriebskapital außen vor gelassen, weil das immer eine recht volatile Größe ist und dadurch den Blick auf das zugrunde liegende Geschäft auch eher erschwert. Also das ist eine wichtige Größe zum Beispiel, die eine Rolle spielt. Ohne Investitionen geht es aber am Ende auch nicht, weil wenn ein Unternehmen langfristig am Markt bestehen will, muss es sich weiterentwickeln, muss dann eben investieren, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Also sollte man auch berücksichtigen, dass im normalen Geschäftsumfeld immer ein gewisses Maß an Ausgaben, neue Maschinen, Weiterentwicklung von Produkten, Kauf von Immobilien oder von Software, dass das einfach zum Geschäft dazugehört, dass das nötig ist. Und deswegen schauen wir uns zum Beispiel auch immer gerne den Free Cashflow an. Das ist nämlich der betriebliche Cashflow abzüglich der Investitionsausgaben. Also vielleicht mit anderen Worten, das ist der Cashflow, der am Ende den Kapitalgebern sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital zur Verfügung steht. Und weil man absolute Zahlen immer so schlecht interpretieren und vor allem nicht gut vergleichen kann, setzt man das dann gerne eben in Relation zu einer anderen Größe. Also beim Cashflow zum Beispiel im Verhältnis zur Finanzverschuldung, FFO geteilt durch Verschuldung. Und so bekommt man ein Gefühl dafür zum Beispiel, wie viele Jahre es dauern würde, bis ein Unternehmen aus den Zahlungsströmen aus seinem operativen Geschäft zurückführen könnte. Also Funds from Operations im Verhältnis zur Verschuldung 50% bedeutet, innerhalb von 2 Jahren könnte ein Unternehmen aus den Zahlungsströmen, die es erwirtschaftet, seine Verschuldung zurückbezahlen. Und das ist natürlich besser, wie wenn das 5 Jahre dauern würde, weil das Unternehmen natürlich eine höhere Flexibilität hat, wenn die Verschuldung geringer ist.
Ja, verstehe ich, alles klar. Also ich habe mitgenommen, auf jeden Fall Cash is King, beziehungsweise die harten Euros in der Kasse, das, ohne das geht das nicht. Ja. Du hast eben gerade einen sehr großen Schwerpunkt meines Erachtens auf Cashflow-Analyse gelegt. Gibt es denn noch weitere Kennzahlen, die aus deiner Sicht wichtig sind im Zusammenhang mit Bonitätsanalyse?
Ich könnte jetzt ewig weitermachen, aber so viel Zeit haben wir dann auch nicht. Von daher nenne ich vielleicht noch eine andere.
Nur die wichtigsten, bitte.
Ich beschränke mich jetzt nochmal auf eine vielleicht. Also was natürlich sehr gängig ist auf der Fixed-Income-Seite, ist das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA. Wird auch oft als Verschuldungsgrad oder als Leverage bezeichnet. Das sind Werte auch bei den externen Ratingagenturen als eine von mehreren Kennzahlen oft eine große Bedeutung hat. Das EBITDA kommt zwar nicht aus der Kapitalflussrechnung wie die anderen Größen, die ich eben erläutert habe, aber EBITDA, wie ich erklärt habe, ist ohne Abschreibung, das heißt, die ja nicht zahlungswirksam sind, da ist man dann schon relativ nah an den Cashflow-Größen dran und als Näherungsgröße ist das eigentlich immer ganz gut geeignet. Mhm. Und so kann man auch Unternehmen, die eine unterschiedliche Kapitalintensität haben oder auch eine unterschiedliche Kapitalstruktur haben, ganz gut vergleichen, weil Zinsergebnis ist außen vor genommen, Abschreibungen sind außen vor genommen. Von daher ist das auch immer eine relevante Größe und als Bezugsgröße nimmt man dann meistens die Nettoverschuldung, also die Schulden abzüglich des Liquiditätsbestands. Das macht man halt gerne, weil man jetzt ein Unternehmen auch nicht dafür bestrafen möchte, dass es einen hohen Liquiditätsbestand hat. Das würde ja bedeuten, sonst, wenn ich die Bruttoverschuldung nehme, dass der vorsichtig ist, hohe Kasse hält, schlechter dasteht als der mit wenig Liquidität arbeitet. Mhm. Von daher ist es eigentlich auch häufig üblich, dass man von der Verschuldung die Liquidität abzieht.
Mhm, verstehe. Ich beschäftige mich mit Immobilienkrediten häufig und da ist so der Beleihungsauslauf, nennt man das da, im Verhältnis jetzt zum Verschuldungsgrad bei Unternehmensanalyse, das ist so bei 80%, also wenn man 80% des Werts der Immobilie beliehen hat, das ist bei Eigenheimfinanzierung, wird das eigentlich noch als sehr solide angesehen. Wie sieht denn das bei Unternehmen aus? Bist du dann auch guter Dinge, wenn du siehst, ein Verschuldungsgrad von, ich weiß gar nicht, drückt man das überhaupt so aus in 80% oder in Prozenten oder wie wird das eigentlich gemacht?
Genau, man würde es umdrehen und sagen, eben Nettoverschuldung im Verhältnis zu EBITDA ist ein bisschen anders als bei dir bei den Immobilien, wo man den Immobilienwert Verhältnis zur Verschuldung setzt. Bei uns wäre es halt EBITDA als Bezugsgröße. Von daher kann man das mit den 80% jetzt nicht 1:1 vergleichen. Aber die Antwort ist dann auch, ab wann wird es kritisch oder nicht? Eher so eine typische Juristenantwort, es kommt drauf an. Worauf kommt es denn an? Also die Branche ist natürlich wichtig. Jede Branche hat ihre Eigenheiten und jedes Unternehmen hat seine Eigenheiten. Und da kann man mal ganz grundsätzlich sagen, je stabiler und je besser prognostizierbar die Cashflows von einem Unternehmen sind, umso höher ist auch die Toleranz der Anleger für eine hohe Verschuldung. Ist ja auch irgendwo logisch. Jetzt mal Beispiel aus dem Arbeitsleben, ein Beamter mit einem sicheren Arbeitsplatz und einem festen Gehalt, der kriegt natürlich viel leichter einen Kredit als ein Freiberufler, dessen Einkommen von Monat zu Monat stark schwankt. Und um das jetzt mal zu übertragen, das Äquivalent im Kapitalmarkt zu den Beamten, bei den Corporates, das sind die Versorger und die Telekom-Unternehmen, also bei Versorgern insbesondere die Netzbetreiber, also Unternehmen, die das Strom- und Gasnetz betreiben. Das ist nämlich ein reguliertes Geschäft, bei dem eine staatliche Agentur letztendlich vorgibt, wie viel Rendite das Unternehmen erzielen darf. Die Nachfrage nach diesen ganz grundlegenden Dienstleistungen ist extrem stabil. Es gibt auch keine Alternative zum Hochspannungsnetz, die man nutzen könnte. Da sind wir wieder bei Porter und seinen 5 Kräften. Mhm. Und in der Regel sind es auch langfristige Verträge. Das heißt, es ist alles gut planbar. Und da ist es überhaupt nicht selten, dass ein Netzbetreiber so ein Leverage von 6 und mehr hat und trotzdem als gute Bonität im Markt gesehen wird. Am anderen Ende des Spektrums sind dann vielleicht die Grundstoff-, Öl- und Gasfirmen. Da ist ein Leverage von 6 ein No-Go. Also das kann man also nicht einfach 1:1 vergleichen, weil bei Rohstoffen ist die Nachfrage sehr stark abhängig von der Konjunktur. Die Nachfrage an sich schwankt und der Preis ist sehr volatil. Das kennt man von der Tankstelle natürlich. Da ist man mal bei 2 Euro, jetzt sind wir wieder bei 1,65. Also hat man hohe Schwankungsbreiten. Und gleichzeitig müssen die Unternehmen extrem viel Kapital aufwenden, um die Investitionen für die Förderung von Öl und Gas zu stemmen, haben also hohe Fixkosten, sodass sich diese Preisschwankungen auf der Absatzseite immer 1:1 dann auf die Gewinne auswirken. Der technische Begriff dafür ist operativer Leverage, also je höher die Fixkosten eines Unternehmens sind, desto sensibler reagiert der Gewinn dann auch auf Schwankungen in der Nachfrage und beim Umsatz. Und bei den Öl- und Gasunternehmen, die wir uns in der Coverage anschauen, da ist der Verschuldungsgrad eigentlich immer unter 1 gewesen in den letzten Jahren. Also eine ganz andere Dimension wie jetzt bei einem Versorger.
Mhm. Einen Punkt würde ich gerne nochmal aufgreifen. Du hattest vorhin von der Vergleichbarkeit der Zahlen gesprochen, dass man deswegen halt gerne Verhältniszahlen benutzt. Könntest du da nochmal drauf eingehen, warum das so wichtig ist?
Ja, also auf den ersten Blick sieht das ja so aus, na gut, dann schaust du dir die Bilanz an, dann nimmst du die Zahlen und setzt sie ins Verhältnis und du bist fertig. Aber das funktioniert in der Praxis dann nicht. Das hat mehrere Gründe. Also das erste ist, es gibt in den Bilanzierungsstandards Wahlrechte für Unternehmen, wie sie manche Geschäftsvorfälle verbuchen. Also beispielsweise die gezahlten Zinsen können in der Kapitalflussrechnung nach IFRS entweder im operativen Cashflow gezeigt werden oder im Finanzierungscashflow. Und das macht natürlich keinen Sinn, wenn man zwei Unternehmen vergleicht, der eine macht so, der andere macht so, ohne dass man dafür jetzt eine Bereinigung vornimmt. Deswegen gehen wir auch hin und versuchen, das glatt zu ziehen und sagen, okay, wir einigen uns jetzt auf eine Vorgehensweise. Bei uns ist es dann im operativen Cashflow. Und wenn es anders gebucht wird, müsste man das einmal rausrechnen. Da gibt es noch mehrere Fälle, aber das ist jetzt mal ein Beispiel. Das andere ist, oft werden auch Größen verwendet, die gar nicht in der Rechnungslegung definiert sind. Wir haben ja vorhin schon über das EBITDA gesprochen. Das ist jetzt keine Größe, die irgendwie nach IFRS irgendwie vorgegeben ist, sondern jedes Unternehmen baut sich diese Zahl selbst zusammen. Könnte man meinen, naja, Zinsen, Steuern, Abschreibung, das ist doch relativ eindeutig. Aber ist mitnichten so, allein das I im EBITDA, also die Zinskomponente, da gibt es x Varianten, wie die Unternehmen das berechnen. Also der eine nimmt vielleicht nur das Zinsergebnis, der andere nimmt noch das Ergebnis aus Derivatepositionen mit dazu, der dritte nimmt auch das Beteiligungsergebnis noch in das I mit rein und auch bei den anderen Größen sind viele Abweichungen. Ein wichtiger Faktor sind auch Bereinigungen. Viele Unternehmen rechnen Sondereffekte raus und sagen, wir wollen das auf bereinigter Basis darstellen. Und da ist natürlich dann Tür und Tor geöffnet für, sagen wir mal, ich will es jetzt nicht Manipulation nennen, aber auch eine optimistische Bereinigung der Zahlen aus Sicht des Unternehmens. Ja. Und da muss man natürlich schon einen Blick drauf haben, damit man am Ende nicht Äpfel mit Birnen vergleicht.
Ja, oder glaube keiner Statistik, die du nicht selber um das berühmter Zitat mal genau zu lassen. Ja.
Und ich will noch einen Punkt ergänzen. Auch damit sind wir konfrontiert. Wir haben ja nicht nur einen Rechnungslegungsstandard. IFRS ist zwar sehr, sehr, sehr präsent, aber die Unternehmen in den USA berichten nach US GAAP. Mhm. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede. Mhm. Also allein, dass die Leasingaufwendungen nach US GAAP anders klassifiziert werden als nach IFRS. Mhm. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Bei McDonald's wäre das EBITDA nach IFRS ungefähr 1,5 Milliarden Dollar höher als nach US GAAP. Mhm. Also auch da muss man natürlich dann reingucken und eine Adjustierung vornehmen. Mhm.
Abschließend würde ich dich gerne noch fragen, Künstliche Intelligenz ist ja im Moment in aller Munde und wir haben jetzt auch viel Zeit über Kennzahlen gesprochen. Und da könnte man ja, glaube ich, eine künstliche Intelligenz sehr gut drauf trainieren. Glaubst du, dass man Leute wie dich und mich noch lange brauchen wird, um Bonitätsanalysen zu machen? Oder haben wir noch eine langfristig eine Chance am Arbeitsmarkt?
Also ich bin mir sicher, dass die Prozesse sich verändern werden und dass man Teile unserer Arbeit schneller, besser machen kann mit Hilfe von KI. Du weißt ja, wir experimentieren ja auch schon viel hier bei uns in der DZ-Bank mit den Möglichkeiten, die es gibt. Wir testen auch Angebote im Markt. Also mein Fazit ist, aktuell sind wir noch nicht an dem Punkt und ich glaube, das wird auch noch einige Zeit dauern, weil mit Sicherheit kann man diese standardisierten Prozesse beschleunigen. Aber gerade an dem Punkt, wo es darum geht, nicht nur Fakten zusammenzutragen und Zahlen zu bereinigen und sagen wir, einer definierten Vorgehensweise zu folgen, sondern darum geht, eine Meinung sich zu bilden, Strukturbrüche im Markt vielleicht auch frühzeitig zu erkennen und nicht nur aus der Vergangenheit zu lesen. Und auch bei so Sachen wie Sentiment, das kennst du auch, das Marktsentiment kann sich von heute auf morgen komplett ändern. Liberation Day vorher, nachher, ganz anderer Markt. Das wird aus meiner Sicht noch länger dauern, bis das auch quasi vollautomatisiert mit einer KI abzubilden ist. Von daher bin ich doch recht zuversichtlich, dass die Aufgabe eines Analysten so schnell zumindest nicht zu ersetzen ist.
Danke dir für diesen sehr positiven Ausblick. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist im Fluge vergangen. Vielen Dank, dass du da warst. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 8. Mai 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.